Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Andächtigen Christus. Wir kennen ja alle die Lehre der Kirche, zum Beispiel in Bezug auf das heilige Messopfer. Es geschehen hier gewaltige Sachen. Christus, der Erlöser, der Mensch geworden ist, erneuert geistigerweise auf die unblutige Art und Weise sein Kreuzesopfer mal daher, um uns allen die Möglichkeit zu geben, Anteil zu bekommen. Und es vollzieht sich die gegenwärtige Setzung des wahren und lebendigen Gottes. Und wie die katholische Kirche ausdrücklich lehrt, ist Christus hier mal im heiligen Sakrament anwesend mit seiner Gottheit und Menschheit, mit seinem Leib und mit seiner Seele. Und wenn man das alles beherzigt und sich vor Augen führt und versucht, die Andacht jedes Mal zu erwecken, dann vermute ich mal, dass es jedem Priester mal so geht im Leben, dass er sagt, wovon hängt das ab? Es hängt von deinem treuen Feiern der heiligen Liturgie auch ab, in wesentlicher Weise. Das heißt, der Priester ist gehalten, korrekt den Ritus einzuhalten, die entsprechende Absicht, Intention zu erwecken. Aber irgendwie hat man das Gefühl, oh lieber Gott, ich spreche hier Worte, ich vollziehe Handlungen, ich mache Segnungen, lege die Hände auf die Patene und über den Kelch breite ich sie aus. Aber du bewirkst es. Du vollziehst hier gewaltige Sachen, die für uns alle Bedeutung haben für die gesamte Ewigkeit. Aber man kommt sich als Priester so klein, so unwürdig, so auch unbeholfen vor. Weil man weiß, ja, es hängt von einem schon ab, wesentlich, aber jemand anders bewirkt das. Aber der jemand anders, der göttliche Herr und Meister, ist angewiesen auf die treue Befolgung dessen, was unter Einfluss des Heiligen Geistes in der Kirche Bedeutung hat und Wert hat. Und warum erzähle ich das? Ich möchte jetzt den Bogen spannen auf die heilige Jungfrau Maria. Da gab es mal ein junges Mädchen, ein junges Fräulein, in jungen Jahren. Sie wurde dem Dienst Gottes geweiht. Sie hat allem Anschein nach das Gelübde der Jungfräulichkeit abgelegt. Und sie lebte da in ganz bescheidenen Verhältnissen. Und plötzlich erscheint ihr der Erzengel. Ja, wenn uns ein Erzengel erscheinen sollte, plötzlich, wir würden ergriffen sein, wir würden uns erschrecken wahrscheinlich. Wie hat sie sich gefühlt? Das wissen wir nicht. Es ist nicht berichtet worden im Heiligen Evangelium, aber sie ist in ein Gespräch mit dem Erzengel Gabriel eingestiegen und wollte es klären, was genau ist für sie bestimmt worden. Und es ist jetzt meine Vermutung, auch meine private Meinung, das ist nicht Lehre der Kirche, aber ich kann es mir sehr wohl denken, dass sie auf der einen Seite die ganz besondere Gegenwart des Himmels verspürt hatte, zweifelsohne, und auf der anderen Seite, was hat sie Großes gemacht? Sie hat nur gesagt, mir geschehe nach deinem Wort. Sie hat keine Bäume jetzt rausgerissen. Sie hat keine Berge versetzt jetzt durch ihren Glauben. Sie hat nur gesagt, mir geschehe nach deinem Willen. Und dieses eine Wort, dies in aller Bescheidenheit und Einfachheit gesprochen, hat eben die Umwälzung der ganzen Welt bedeutet. Hier hat es dann doch auch erst angefangen. weil sie es ermöglicht hat, wiederum durch ihre unbedingte Treue. Nichts Großes gemacht, scheinbar, im Sinne dieser Welt, aber gesagt, mir geschehe nach deinem Wort. Sie hat nur ihren Glauben treu gelebt. Sie wollte den Willen Gottes erfüllen und jetzt ist sie sich sicher, das ist eine Erscheinung des Himmels, keine Einbildung, keine Fata Morgana. Und sie hat verstanden, das ist der Wille Gottes. Sie konnte sicher nicht alles abschätzen, was das für sie konkret, privat, persönlich bedeuten würde. Sie hat schon das verstanden, dass sie jetzt die Mutter des Messias werden sollte. Und sie kannte all die Verheißungen, Prophezeiungen des Alten Bundes diesbezüglich. Aber trotzdem, die ganze unendliche Tragweite dieser Entscheidung hat sie aller Voraussicht nach, also meiner Vermutung nach, auch nicht überblicken können. Sie war ein ganz normales, einfaches Mädchen, aber auch ein besonderes Mädchen. Und der Wille Gottes, die Wahl Gottes, hat sie getroffen. Das wissen wir nicht, warum und weshalb, das ist das Geheimnis Gottes. Und sie hat Ja gesagt. Und so wurde die Geschichte der Welt grundrevolutioniert im positiven Sinne des Wortes. Revolutioniert, umgestürzt, umgedreht, Revolvere, der Revolver, da dreht sich eben da etwas im Revolver, wo die Kugel drin stehen. Also umgestürzt in positiver Hinsicht. Und wenn wir haben ja jetzt vorgestern das wunderbare Fest der unbefleckten Empfängnis der Seelsjungfrau Maria gefeiert. Und wir sehen, das ist eine ganz besondere Gnade Gottes, zweifelsohne diese unbefleckte Empfängnis. Aber wir wissen ja, das ist ja auch ein Grundsatz, keine Gnade wirkt gegen die Zustimmung des Menschen. Und bei der Mutter Gottes war es ganz sicher auch so. Das heißt, wie die Gnade Gottes mit ihrer freien Willensentscheidung zusammengewirkt hat, das ist grundsätzlich ein Mysterium, das können wir nicht ganz ausschöpfen hier auf dieser Welt. Umso weniger bei der Mutter Gottes. Aber sie hat ja auch keine persönliche Sünde zugelassen. Es war ja nicht so, dass sie gar nicht hat sündigen können, auch wenn sie es gewollt hätte. Nein, sie wollte auch nicht sündigen. Das ist in gewisser Hinsicht auch ihre Leistung. Aber sie hat ein ganz bescheidenes Leben geführt. Und dann hat sie auch wie eine Mutter gewirkt, als ihr Kind den blutigen Kreuzweg gehen sollte und musste. Sie war einfach an seiner Seite. Sie hat nichts gesprochen. Sie hat einfach mitgelitten, Mitgefühl gehabt. Und sie hat ihm gezeigt, ich bin an deiner Seite, egal was passieren mag. Und sie hat ihn unterstützt beim Werk unserer Erlösung. Und gerade auch diese Einfachheit der Mutter Gottes betrachtend, möchte ich jetzt einen zweiten Bogen spannen auf unsere Zeit heute. Ich weiß nicht, ob wie Sie da sehen, ich habe seit gewisser Zeit den Eindruck, dass wir in einer außergewöhnlichen Zeit leben heute. Außergewöhnlich im Sinne, wir stehen vor Umwälzungen, die unvorstellbaren Maßes sind. So wie wir das Leben kannten vor 3-4 Jahren, wird es nicht mehr geben, auch wenn auch ich das in gewisser Weise hoffe, menschlich gesprochen, aber der Verstand sagt ihm, das wird nicht geschehen. Wir sehen, was geschehen ist alleine in den letzten 4 Jahren. Diese ganzen konzentrierten, nennen wir es mal, Lügen des Establishments, des gesellschaftlichen und des politischen. Praktisch alles, was uns gesagt worden ist, was uns von hohen Kanzeln der Politik verkündet worden ist, hat sich erwiesen als eine geplante Verdummung der Menschheit. So traurig es ist. Und wir sehen eben auch, um was es geht. Wenn wir sehen, diese ganzen Pläne, diese Leute in diesen Grüppchen reden ja offen, sie scheuen sich nicht, es deutlich auszusagen, dass ihr Ziel ist die Reduzierung der Weltbevölkerung und die Versklavung der Menschen durch die elektronische Identität. Wir können das nicht ausklammern aus unserem Leben. Und da stehen wir davor und sagen, was soll ich machen, wenn es einem klar bewusst wird, wie können wir das aufhalten vielleicht? Und ich meine eben, vielleicht sollten wir auf das Beispiel der Mutter Gottes zurückgreifen, auf sie schauen und hier sehen, was wir machen können. Zu allererst die treue Befolgung des Willens Gottes. Wer das nicht tut, kann noch solche Pläne entwickeln und Schemen zeichnend, wie man dem allen widersprechen könnte, er wird Schiffbruch erleiden, wenn er nicht den Willen Gottes im persönlichen Bereich zuerst mal erfüllt. Die Mutter Gottes hat einfach den Glauben gelebt. Das war einfach gesagt, aber es war nicht einfach. Vor allem dann später, mit der Geburt Christi. Sofort setzte die Verfolgung Christi ein. Schon im Säuglingsalter, im Kleinkindalter. Wir wissen ja, Herodes, die Flucht nach Ägypten und so weiter. Und dann vor allem, als Jesus angefangen hatte, öffentlich aufzutreten, und den Willen Gottes klar beim Namen zu nennen, im Widerspruch zum Establishment der damaligen Zeit. Und so ist es im Prinzip immer gegangen. Wenn wir auf die Kirchengeschichte schauen, sie musste immer anecken. Sie musste immer sagen, stopp. So geht es nicht weiter. Erst vor ein paar Tagen hatten wir das schöne Fest des Johannes Chrysostomus, glaube ich doch, am 7. Dezember. Und der musste als Patriarch von Konstantinopel dem Kaiser Widerspruch erheben. Er hat gesagt, du hast da die Leute geschlachtet, du wirst von mir exkommuniziert. Du hast ein Verbrechen begangen. Und der musste umkehren, der musste sich besinnen, der musste Buße tun, um wieder zu den Sakramenten zugelassen zu werden. Und das setzt sich fort. Und wenn wir vor allem sehen, jetzt uns allen ist das ja in Erinnerung, die Oktoberrevolution in Russland 1917. Das war ja ein Meilenstein. Und ich habe irgendwie, verzeihen Sie mir, also ich wäre froh, wenn ich irren würde. Ich würde es offen zugeben, ich habe mich geirrt. Aber ich habe den Eindruck, was 1917 passiert ist, das passiert gerade jetzt auch. Und damals ist die Mutter Gottes aufgetreten in Fatima und hat klipp und klar gesagt, die Gefahr steht bevor. Ihr sollt beten, umkehren und beten. Und wir sagen ja, der Kommunismus, damals hieß es ja in der Erscheinung der Mutter Gottes in ihrer Botschaft, der Kommunismus wird die ganze Welt verderben, wird sich überall verbreiten. Und jetzt fragen wir, Kommunismus ist ja Geschichte, Sowjetunion ist ja kollabiert, ist ja zerstört worden. Nein, nein, nein. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, was Marx, Lenin, Engels und diese ganzen Leute, diese Bande gelehrt hat, das wird verwirklicht von den heutigen Banditen, die die Macht haben, die die Medien haben. Es wird auf kommunistische Art und Weise eine kleine Elite gebildet, die allen Vorschriften erteilt, wie in der Sowjetunion, wie im kommunistischen Staat, wie heute in Nordkorea, in China. Aber dasselbe entwickelt sich ja auch in den USA, in Deutschland, in der sogenannten, gesamten sogenannten, in Anführungszeichen, freien Welt. Man lobpreist es, aber es läuft nach einem analogen Schema. Und wir stehen da und sagen, lieber Gott, wir scheinen Zeugen zu sein von umwälzenden Ereignissen. Was sollen wir machen? umkehren und treu den Glauben leben. Und das ist das, was wir heute das als allererstes machen müssen. Das ist unsere primäre Aufgabe. Es kann ja sein, dass der liebe Gott dem einen oder dem anderen eine Begabung, eine Idee, eine Inspiration eingibt, was er darüber hinaus noch machen könnte, sollte oder müsste. Das ist dann ja sozusagen der Wille Gottes und seine Entscheidung. Aber zuerst eben sollten wir aber auch nicht erschrecken, aber auch nicht verzweifeln, aber auch nicht niedergeschlagen sein. Denn auf der anderen Seite hat man auch den Eindruck, werden wir danach. Es wird viel Elend, viel Blut und viel Kreuz verlangen. Aber danach werden wir auch Zeugen sein, wie wunderbar Gott eingegriffen hat. Wie wunderbar er die ganzen Lügen entlarvt hat und wie diese ganzen Lügen, das ganze Konstrukt zusammenbricht dann, weil es von innen hohl ist und nicht auf der Wahrheit Gottes aufgebaut hat. Wir sind ja alle Zeugen. Es ist ja schon in einem Punkt passiert. Nehmen Sie mal an, diese ganzen Corona, den Corona-Wahn. Was für eine neue Religion haben Sie da entwickelt und Druck ausgeübt? Aber die, die widerstanden haben, die gesagt haben, nee, kann ich nicht mitmachen. Ich sehe das nicht ein, dass das vernünftig ist. Das scheint gegen den menschlichen, die Vernunft zu sein, die Gott uns gegeben hat. Wir müssen nur die Grundvernunft einschalten, die Gott uns gegeben hat. Und wir haben gesehen, das bricht zusammen, zwar unser sogenannter Gesundheits- oder Krankheitsminister versucht weiterhin, heute Morgen habe ich wiederum, hat er die Masken empfohlen. Obwohl das eigentlich das Schädlichste ist daran, an dieser ganzen Geschichte. Der versucht normal sozusagen, aber Leute lachen und spotten und schimpfen und entschuldigen Sie, ich tue es nicht, aber viele fluchen. Und das soll uns einfach ermuntern zu sagen, auf die Mutter Gottes auch setzen, ganz bewusst. Fatima 1917, bekehret euch und betet und tut den Willen Gottes. Und dann harrt der Dinge, die kommen. Und wir werden irgendwann mal diese Zeit, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, die wird in die Geschichte eingehen. In die Geschichte eingehen, wie groß die Bosheit und die Dummheit der Menschen sein kann, aber auch wie Gott diese ganze Dummheit und Bosheit wieder überwindet. Und wir werden, wenn wir lang genug leben, ich weiß nicht, was passiert, es werden scheinbar auch richtig Verfolgungen ausbrechen. Aber ich habe das Privileg, Priestern begegnet zu sein, die in kommunistischen Gefängnissen gesessen sind. In meiner Kindheit, in der Sowjetunion. Ich habe nie bei diesen Priestern irgendeine Gehässigkeit gesehen, irgendeinen Frust, irgendeine Depression. Sie haben den Willen Gottes erfüllt, wie sie ihn erkannt haben. Und unter diesen widrigen Umständen haben sie versucht, den Glauben zu leben und ihre heiligen Pflichten als Priester Gottes zu erfüllen. Und so können wir von diesen Menschen auch nur lernen und sagen, das soll uns motivieren, im Sinne der Mutter Gottes zu wirken. Klein und bescheiden, sich für klein und bescheiden halten, in jeglicher Situation und immer. Aber versuchen zu erkennen, was unsere heilige Pflicht ist, diese gewissenhaft erfüllen und den Glauben leben und beten und zuerst selbst umkehren, bevor wir die anderen belehren. Und das ist ganz klar, für uns Priester wird das dann auch ein umso härteres Gericht geben. Wir sind berufsbedingt verpflichtet zu lehren, aber ob wir das alles so genau einhalten, ist eine andere Frage. Aber die Bemühung sollte da sein und dann vertrauen wir, dass die Mutter Gottes durch ihre Fürbitte wiederum Gnade und Barmherzigkeit erfleht bei ihrem göttlichen Sohn. Und nicht umsonst heißt es dann, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Zusammen mit Christus wird auch ihr Anteil an dieser ganzen Krise, die wir heute erleben und die auf uns zuwälzt wie ein Riesenschneeball. Aber ruhig versuchen, ruhig zu bleiben, Besinnung zu behalten, Durchblick zu behalten und vor allem sich auf den Willen Gottes zu besinnen. Christus gibt uns sein Kreuz, aber gibt uns auch die Kraft, dieses Kreuz zu tragen. Ja, wir sind schwach, ja, wir sind unzulänglich, ja, wir haben viele Probleme, ja, es stimmt auch. Aber vertrauen wir auf ihn. Und gerade jetzt bei der Feier der Heiligen Messe danken wir von Neuem diese Gnade Gottes, die Erlösungsgnade Gottes. Geben wir uns ihm hin, wie er sich für uns hingibt. Und dann speist er uns, stärkt er uns mit seiner heiligen Gegenwart. Und wie der Priester nur die einfache Zeremonie vollzieht, aber Gott durch ihn Gnaden im Hinblick auf die ganze Ewigkeit uns gibt, so wird er uns auch im Leben führen, tragen, segnen, beschützen. Und der ganzen Sache vertrauen wir fest drauf, am Ende einen guten Ausgang geben. Manchmal scheint es, muss es so kommen. Denn die Menschen verstehen es nicht anders, wenn sie nicht durch Elend und Kreuz gehen. Wir wissen es nicht, aber wir können nur sagen, o Herr, habe Erbarmen über uns und die ganze Welt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.